Matthäus Kapitel 10, Vers 39 sagt Jesus ein zeitloses Prinzip. Er sagt, wer sein Leben verliert, der wird es finden. Jetzt, was hat er damit gemeint? Ich sag mal so, eine Weintraube, die ihre Aufgabe bejaht und sich also zerquetschen lässt, die entwickelt berauschendes Potenzial. Also herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist bei uns im Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. In Sprüche Kapitel 11, Vers 25, da steht, eine segnende Seele wird selbst gesättigt. Und wer andere tränkt, nicht drängt, sondern tränkt, wird selbst getränkt. Jetzt ist das Wort tränken auch das hebräische Wort für laben oder berauschen. Es geht mir um ein Prinzip heute Morgen. Und zwar, wenn du selbstlos dienst, dann wird der Herr dich dafür belohnen. Die segnende Seele wird selbst gesättigt. Wir finden im 1. Mose Kapitel 24 eine junge Frau namens Rebekka. Und zwar war es so, dass Abraham eine Frau für seinen Sohn Isaak gesucht hat. Und er hat sich gesagt, ich wohne in Kanaan und das sind die Leute also nicht gut. Die sind nicht gut, die sind nicht gut. Und er hat seinen Diener genommen und hat gesagt, geh, nimm 10 Kamele und zieh in meine Heimat und such da nach einer Frau für meinen Sohn und bring die dann, wenn sie einverstanden ist. Und der Mann ist also losgezogen und kam dann also an in der Heimat von Abraham. Und dann hat er da gestanden und hat sich gedacht, wie soll ich jetzt die Stecknadel im Heuhaufen hier finden? Eine Frau, die bereit ist, hunderte von Kilometern zu ziehen, um einen Mann zu heiraten, den sie nicht kennt. So eine Frau musste er erst mal finden. Er hat gebetet und dann ist was Interessantes passiert. Rebekka tritt heraus aus der Stadt und kommt an die Tränke, da wo der Mann wartet. Und Rebekka ist also bildschön und sie schöpft Wasser. Und dann geht dieser Mann, der Diener Abrahams, zu ihr hin und sagt, Entschuldigung, junge Frau, darf ich mal von deinem Becher, von deinem Krug hier trinken? Das hätte ja jetzt in alle möglichen Richtungen sich entwickeln können. Sie hätte ja schauen können, Alter, wenn du trinken willst, dann schöpf selber. Oder irgendwie sowas. Hätte sie ja machen können. Also kann ich mir lebhaft vorstellen. Ich kenne auch so Leute, die so drauf sind. Aber die war anders drauf. Die hat also den Krug genommen, eilends heißt sogar. Also das steht 1. Mose 24, 17. Eilends nimmt sie den Krug hier von der Schulter und lässt ihn trinken. Und als er fertig ist mit Trinken, sagt sie, nicht er kommt mit einer Bitte, sondern sie kommt mit einem Angebot. Sie sagt, ey du, ich wässer auch deine Kamele, ich will auch für deine Kamele schöpfen. Und dann fängt sie an zu schöpfen und sie schöpft und gießt Wasser in die Tränkrinne für 10 Kamele. Und wenn es durstig ist, gerade aus der Wüste kommt, dann kann ein Kamel in 10 Minuten 100 bis 200 Liter trinken. Saufen. Das ist nicht mehr trinken, das ist saufen. Überleg dir das mal. Und jetzt kommt dieses Mädchen und sagt, oh, ich will deine Kamele auch gleich noch tränken. Und es sind 10. Selbstlos. Von selber. Einfach so. Sie dient. Sie ist in dem Moment eine Weintraube, die bereit ist, sich Belastungen auszusetzen, sich unter Druck setzen zu lassen, zu dienen und halt ihren Nutzen zu verströmen. Und dann ist sie fertig. Und jetzt kommt der Mann an. Und er macht seinen Rucksack auf. Und er nimmt einen Nasenring raus, der einen halben Schekel wiegt. Schwer. Und außerdem noch 2 Armspangen. Sie hat ja auch 2 Arme, ja? Handgelenke, am Handgelenk. 10 Schekel jeder. Du, das ist ein Wert von Tausenden von Euros. Merkt ihr was? Die segnende Seele wird selbst gesättigt. Und wer andere tränkt, wird auch selbst getränkt. Sie hat Wasser gegeben und sie hat Gold dafür bekommen. Ich meine, sie hat selbstlos gegeben, sie hat nicht irgendwie auf Gewinn spekuliert, sie hat einen Segen davon getragen. Sie ist vom Glück überrascht worden. Wenn sie jetzt gesagt hätte, Alter, schöpf selber, und weggegangen wäre, dann hätte sie dieses ganze Gold, diesen Wert von Tausenden von Euro nicht bekommen. Sie ist überrascht worden von Glück. Also, wenn ich mal was für einen mache, ja, und der gibt mir dafür dann ein paar tausend Euro einfach so und sagt, hier, da hast du es auf die Hand. Also, ich würde mich freuen. Ist jetzt noch nicht allzu oft passiert. Genau genommen ist es noch nie passiert. Aber ich hätte nichts dagegen, sehen wir es mal so. Vielleicht war ich bisher auch nicht selbstlos genug unterwegs. Kann ja auch sein, ja. Meine Botschaften, die sprechen ja auch zu mir. Ich ziehe mich ja auch an das eigene Nase. Und das ist noch nicht alles, meine Damen und Herren, das ist nicht alles. Denn der Mann sagt jetzt, wo du so gut drauf bist, vielleicht ist deine Familie auch so gut drauf. Wie sieht's aus? Habt ihr vielleicht einen Rastplatz für uns bei euch daheim? Und sie blinzelt, Rebekka, und düst heim. Und spricht dort, und natürlich, die ganze Familie sieht, hey, du glitzerst und glänzt so, wo kommt denn das her? Dieses Gold, das du hier an den Händen hast und in der Nase, mitten im Gesicht. Und dann erklärt sie ihnen das. Und dann kommen sie auch schon und sagen, ja, komm rein zu uns, du wohlhabender Reisender. Vielleicht fällt für uns auch was ab, denken sich die, ja. Und dann fahren sie auch noch ein Buffet auf. Aber dann sagt der Mann, also der Diener Abrahams, bevor wir essen, muss ich erst mal einen Spruch loswerden. Und dann sagt er, ich suche eine Frau, also für den Sohn meines Herrn, und ich hätte gern die. Und dann schauen sie sich alle an und dann sagen die, ja, Mai, nimm sie mit. Und dann gibt er ihnen also Geschmeide und teilt aus, ja, teilt Silber und Gold aus, du, da klappern die Münzen, das gefällt denen. Am nächsten Morgen will der Mann gleich wieder losziehen, bevor sich das anders überlegen. Er hat jetzt investiert hier in diese Familie und in dieses Mädchen, jetzt will er heim. Und sie sagen zu ihm mal langsam, lass dir mal ein bisschen Zeit, so ein Tag oder 10 Tage. Und er sagt, nein, haltet mich nicht auf, Gott hat Gelingen gegeben, haltet mich nicht auf, ich muss jetzt los. Und dann kommen sie auf die wunderbare Idee, lasst uns das Mädchen fragen, was sie will. Ist gut, oder? Wenn deine Familie sagt, du willst sie denn eigentlich überhaupt heiraten? Den Mann in der Ferne, den du überhaupt nicht kennst. Na, denn alles hat ja 2 Seiten, vielleicht ist er reich, aber ein Schuft. Aber sie denkt sich, nein, so wie dieser Diener von diesem Mann spricht, also der Diener von seinem Herrn spricht und von dem Sohn seines Herrn, das müssen gute Menschen sein, müssen gute Leute sein. Du, nicht jeder Angestellte spricht gut über seinen Chef, habe ich schon mitgekriegt. Also bei mir ist es anders, alle meine Mitarbeiter, die sprechen nur gut über mich. Das ist wunderbar, das ist spitze, das ist gut, man badet da richtig drin. Ja? Aber es gibt auch andere, da bleibt kein Auge trocken. Aber so war dieser Diener ausdrücklich nicht. Deswegen ist er auch ganz oben gewesen, der Manager von Abraham Industries, von dem ganzen Gut und so weiter von Abraham. Abraham hat ein glückliches Händchen gehabt und hat sich die richtigen Leute ausgesucht. Und dieses Mädchen, die schaut dann und sie sagt, ich will gehen. Und dann, pass auf, setzt sie sich auf eines dieser Kamele und trabt in Richtung Westen. Und zum Schluss ist es so, dass die Kamele, die sie getränkt hat, ihr gehören, weil der Besitzer dieser Kamele, der gehört jetzt ihr. Sie heiratet ihn. Wenn sie will, kann sie jederzeit auf diese Kamele zurückgreifen. Also wir halten mal fest, es hat alles damit begonnen, dass dieses Mädchen selbstlos unterwegs war, wie eine Weintraube, die gesagt hat, ja, ich will mein Potenzial entfalten, ich lasse mich also ausquetschen, um es mal ganz brutal auszudrücken. Ich mache mich nützlich. Aber lass mich vielleicht ein paar grundsätzliche Sachen sagen. Rebekka hat sich engagiert in der Öffentlichkeit. Sie hat ein Problem gesehen und sie hat das Problem angegriffen. Das größte Problem in unserer Gesellschaft heutzutage ist Selbstsucht. Ich meine, das war es schon immer, das ist nichts Neues. Aber wir können da was machen. Selbstsucht zieht sich durch Schulen, durch Universitäten, durch Firmen natürlich, durch Familien, sogar durch Gemeinden. Aber was ich raus möchte, ist Folgendes. Du engagier dich ruhig sozial. Engagier dich in einem Verein, als Christ, jetzt ganz bewusst als Christ. In einer Schule, als Elternsprecher oder sonst was. Wenn es da was für dich gibt, dann mach das ruhig. Hast du das gehört? Engagier dich da ruhig. Denn es gibt andere gesellschaftliche Gruppen, die machen das nonstop, die machen das die ganze Zeit. Und die haben dann auch ihre Agenda. Und ich sag mal, die Christen, die können sich da ruhig ein wenig mit drauf einlassen und können da hingehen. Du musst da nicht ständig Jesus wie eine Fahne vor dir hertragen, da also dein Kreuz irgendwie vor dir hertragen wie eine Monstranz, sondern einfach dadurch, dass du Christ bist und christliche Entscheidungen triffst, bist du schon Salz der Erde und Licht der Welt. Amen. Also engagier dich ruhig. Ich habe mal mitgekriegt, dass die Statistiken Folgendes sagen. Leute, die sich engagieren in irgendeiner Form, die sind glücklicher. Die sind mit ihrem Leben zufriedener, die sind mental fitter, die sind vom Gesamtzustand besser drauf als Leute, die selbstsüchtig sind. Selbstsüchtige Leute sind oft bitter und einsam und wundern sich dann, warum sie niemand mag. Also das Glück zu suchen ist eine Sache, das Glück von anderen zu suchen ist besser. Und jetzt lass mich zu Lukas Kapitel 15 kommen. Das Gleichnis ist natürlich altbekannt. In Lukas Kapitel 15, da ist ein verlorener Sohn unterwegs. Lass mich über den jetzt ein wenig reden, verlorener Sohn. Denn der verlorene Sohn ist Bilderbuchbeispiel für einen selbstsüchtigen Menschen. Wir haben es hier mit einem Sohn zu tun. Das ist kein Diener, das ist kein Angestellter, das ist kein Fremder, sondern der gehört zur Familie. Wenn der Vater also Gott ist, dann hat er zwei Söhne. Der eine, der ist brav, und der andere, der ist selbstsüchtig. Und kaum ist er 18, sagt er zum Vater, zahl mir das Erbe aus. Und der Vater geht auch noch drauf ein. Der Vater hätte ja auch sagen können, du, nee, hab da keine Lust dazu, du bist noch nicht reif dafür, mach mal nicht. Sondern er hat ihm tatsächlich das Erbe ausgeteilt. Nicht nur dem einen Sohn, sondern beiden. Er hat das Erbe geteilt. Dem einen Sohn und dem anderen Sohn. Ein Sohn blieb daheim und hat gearbeitet. Und der andere Sohn, der war selbstsüchtig. Und hat sich gedacht, mir geht's dann gut, wenn ich meine Eitelkeiten befriedige. Wenn ich also in die Kneipe komme und eine Runde schmeiße, dann beklatschen mich alle und prosten mir zu und es gefällt mir. Das ist eine Form von Huldigung. Das hat ihm gefallen. Natürlich, es gefällt jedem. Und der hat es also zum Lebensinhalt gemacht. Und hat sein Leben auf diese Art und Weise verschwendet. Er hat Zeit und Geld verschwendet. Irgendwann hat er gemerkt, ich habe mich so blamiert in meiner Umgebung, dann ist er in ein anderes Land gegangen. In anderen Worten, er hat die Gemeinde verlassen und ist in die Welt gegangen und hat dort seine Freunde gefunden. Und ging es ihm dort besonders gut? Nein, eigentlich nicht. Er ist abgestiegen, er hat abgebaut, bis er zum Schluss kein Geld mehr hatte. Und als er kein Geld mehr hatte, hat er gemerkt, hey, ich muss jetzt was machen, ich muss jetzt arbeiten gehen. Ich muss jetzt dienen. Jetzt muss er unfreiwillig dienen. In einer Arbeitsstelle, die ihm nicht gefällt. Er muss nämlich jetzt, weil gerade Rezession ist in dem Land, eine Hungersnot, muss er nehmen, was er kriechen kann. Und es ist ein Job, ein elender Job, der nichts hergibt. Und dann ist auch noch der Chef ein Knauserer. Na, der hütet Schweine, der junge Mann, und er möchte gern das essen, was die Schweine bekommen, aber niemand gibt's ihm. Also das ist ungefähr so, wie wenn du in einem schlechten Restaurant arbeitest, in einer Spelunke, und du musst also als Kellner arbeiten und dann deckst du wieder ab und sammelst das Geschirr ein. Aber der Chef erlaubt nicht, dass du die Reste, die auf dem Teller noch liegen, essen tust. Stattdessen musst du sie wegkippen. Und es stinkt. Der Mann ist bei den Schweinen und stinkt dort. Sag mal mit mir, Selbstsucht stinkt. Jetzt vielleicht nicht unbedingt so wie bei dem, dass es nach Schwein stinkt, buchstäblich. Aber Selbstsucht ist unangenehm. Selbstsucht gibt Leuten ein Aroma, das sich auf Abstand hält. Die stinken, ohne dass sie es merken. Stinken geistlich, stinken seelisch. Der stinkt, der Typ. Es gibt allerdings, pass mal auf, es gibt in Lukas Kapitel 7 eine verlorene Tochter. Gibt einen verlorenen Sohn in der Bibel, verlorene Tochter gibt es auch. Verlorenen Sohn gibt es nur im Gleichnis, die verlorene Tochter gab es tatsächlich. In einer Stadt, in die Jesus kam, hat eine Sünderin gelebt. Sie hat ihn gehört, sie hat sich bekehrt, sie hat mit ihrem alten Leben gebrochen. Und als Jesus dann mal eingeladen wurde zu einem Pharisäer und Jesus dort also hingegangen ist und gegessen hat und dieser Pharisäer Jesus kein Wasser für die Füße gegeben hat und sein Haupt nicht gesalbt hat und ihn nicht geküsst hat, das haben wir alles gemacht zur Begrüßung, ihr wisst schon, Bussi links, Bussi rechts. Das hat er alles nicht gemacht, dieser Pharisäer. Als sie das gesehen hat, kam sie, diese reformierte Sünderin, und hat sich hinter Jesus hingestellt, hat ein Alabastergefäß genommen und hat es zerbrochen. In dem Moment, in dem das Gefäß offen war, hat das Parfüm die Luft erfüllt. Diese Frau hat mit ihren Tränen die Füße Christi gewaschen und hat sie dann gesalbt, hat die Füße gesalbt mit diesem kostbaren Salböl. Und das Haus hat nach dem gerochen. Das war ein Wohlgeruch. Der verlorene Sohn in seiner Selbstsucht hat gestunken nach Schwein. Sie, die eine Sünderin war, aber schon weiter war als jetzt der verlorene Sohn, sich schon bekehrt hat, zurückgefunden hat zu Gott und nicht mehr selbstsüchtig war, als sie begonnen hat, selbstlos zu dienen, Jesus selbstlos zu dienen, hat plötzlich ein Wohlgeruch dieses Haus erfüllt. Könnt ihr den Unterschied sehen? Also Selbstsucht stinkt, Selbstlosigkeit duftet und erfüllt das Haus und es ist ein wunderbares Aroma. Als dann alle sagen, ja, aber das war doch eine Sünderin, es ist doch eine Person, mit der man nichts zu tun haben will, die ist doch ätzend, sagt Jesus, stopp, sie ist reformiert, Sie hat sich bekehrt. Sie sündigt jetzt nicht mehr. Siehst du, was sie macht? Sie dient mir. Sie dient mir selbstlos. Im Gegensatz zu dir, Pharisäer, der du mich eingeladen hast, ich esse zwar dein Essen, aber aus jedem Bissen merke ich raus, dass du das widerwillig getan hast, mich eingeladen hast und mir hier nur widerwillig in mich investierst. Die Frau hingegen, die liebt viel, denn viel ist ihr vergeben. Jesus hat für diese reformierte Sünderin gesprochen. Du hast keinen besseren Fürsprecher als Jesus. Und wenn du selbstlos beginnst, selbstlos zu sein, fängt Jesus auch an, für dich zu sprechen. Vom Himmel her, in das Herz anderer Leute hinein. Und plötzlich öffnen sich Türen für dich, die vielleicht anders sich nie geöffnet hätten. Die segnete Seele wird selbst gesättigt und wer andere tränkt oder hier die Füße salbt, ja, der wird selbst getränkt, gelabt, berauscht, preis dem Herrn. Und für den fängt an, Jesus an zu sprechen. Also ich finde es wunderbar. Zurück zu unserem Junior hier, der bei den Schweinen ist. Und er denkt sich, hey, ich kriege hier nichts zu essen. Mein Chef hier, der ist nicht bereit, mir meinen Lohn zu zahlen. Das gefällt mir nicht. Und dann fängt er an nachzudenken. Und das heißt, er kam zu sich selbst. Er wachte auf innerlich. Der Vater hat es nämlich die ganze Zeit schon gemerkt. Als sein Sohn angefangen hat zu spinnen und so selbstsüchtig zu sein, hat er gemerkt, das ist nicht wirklich mein Sohn. Mein Sohn ist nicht so. Mein Sohn ist in Wirklichkeit anders. Unter dieser ganzen Selbstsucht ist noch etwas anderes, ein guter Kern. Deswegen gebe ich ihm jetzt dieses Geld. Er wird sich nicht total ruinieren, er wird irgendwann aufwachen. Dann hat der Vater natürlich für seinen Sohn gebetet. Magst du auch für deine Kinder, ne? Amen. Der Vater ist dem nicht nachgelaufen. Er ist nicht dem nachgerannt und hat ihm die Schecks bezahlt oder so. Hat er nicht gemacht. Er hat gewartet. Und irgendwann war es dann bei ihrem Sohn so, dass er sich gedacht hat, hatten es nicht die Diener bei meinem Vater besser als ich hier? Ich diene hier einem schlechten Chef. Mein Vater, der hat auch eine Firma, da kann ich jetzt als Arbeitnehmer anfangen. Der ist fair, das weiß ich. Bei dem haben alle genug zu essen und es geht ihnen gut. Und jetzt plötzlich entdeckt er ganz für sich den Wert von Dienst. Ein Arbeitgeber belohnt dich für Dienst, es sei denn, der Arbeitgeber ist ein Schuft, so wie der, den er jetzt hat. Und er erkennt, Mann, war ich dumm. Ich war so selbstsüchtig, habe alles verprasst. Ich hätte eine eigene Firma aufmachen können, habe ich nicht gemacht. Und jetzt bin ich geläutert. Jetzt will ich nicht mehr verprassen. Jetzt will ich nicht mehr meinen Eitelkeiten dienen, sondern jetzt will ich selber dienen. Jetzt will ich mich nützlich machen. Er hat den Wert von Nützlichkeit erkannt. Und mit dieser Haltung geht er jetzt heim zum Vater und sagt, Vater, ab jetzt bin ich bereit, auch zu dienen. Und der Vater sagt, Bub, du musst nicht Arbeitnehmer sein, sondern du wirst wieder eingesetzt als Sohn vom Chef. Wir fangen von vorne an, wir fangen bei Null an miteinander. In der Zwischenzeit ist die Firma ja gut gelaufen, es ging ja weiter. Es ist also noch was da, du kriegst eine neue Chance. Und jetzt natürlich macht er sich nützlich, dieser Typ, der ist jetzt nicht mehr so selbstsüchtig. Und alles wird gut, preist ihm an. Aber dann hat er ja noch einen Bruder. Und dieser Bruder kommt jetzt. Und als er merkt, dass da eine Feier ist, dass dieser verlorene Sohn, der heimgekommen ist, dass für den jetzt eine Party geschmissen wird, für diesen Nichtsnutz, dass dem alles vergeben ist, das hält ja kaum aus. Da wird er neidisch. Und er sagt, Vater, ich diene dir die ganze Zeit. Bin die ganze Zeit unterwegs für die Firma. Und nie machst du mal eine Feier für mich. Nie machst du das. Was ist da los? Das ist ungerecht und überhaupt. Und er haut auf den Tisch und er ist beleidigt. Das ist der Typ, der zwar dient, aber mit der falschen Haltung. Der dient nicht selbstlos, sondern der dient, weil er muss. Das ist ein Unterschied. Ob du willig dienst oder ob du unwillig dienst, ist ein himmelweiter Unterschied. Zwei können dieselbe Arbeit machen, aber es ist nicht dasselbe, wenn die Haltung eine andere ist. Der eine ist jetzt geläutert und er ist voll bei der Sache, weil er weiß, ey, ich bin hier aus Gnade. Dass der Vater mir eine neue Chance gibt, ist pure Gnade. Und der andere sagt, ich arbeite immer brav und werde nie befördert und so. Und natürlich wird er nicht befördert, weil man ihm anmerkt, dass er nur arbeiten tut, weil er muss und nicht, weil er will. Schau mal, ob du nicht irgendwie arbeiten wollen kannst. Das ist ein Schlüssel. Denn sogar Gott sagt in Jesaja Kapitel 1, Vers 19, wenn ihr willig seid und gehorsam, werdet ihr das Gute des Landes essen. Er sagt nicht einfach, wenn ihr gehorsam seid, werdet ihr das Gute des Landes essen, sondern er sagt, wenn ihr willig seid und gehorsam. Da ist ein Unterschied, sogar Gott legt einen Wert drauf. Er sagt, zu vielen Leuten sagt er im Alten Testament, ja, ihr dient mir, aber euer Herz ist nicht dabei. Ja, natürlich, dann wirst du auch nicht befördert. Wenn du dienst, aber dein Herz ist nicht dabei, das merkt man. Auch an der Qualität der Arbeit. Und der Vater, der sagt dann, ja, du, Bub, du bist doch selber der Chef, du bist doch auch Juniorchef, du kannst doch hergehen und kannst doch also selber eine Party ausrichten, wenn du das möchtest. Aber der war irgendwie immer so sauer auf alle, dass ihm diese Idee gar nicht kam, sich auch mal zu freuen. Weißt du, manchmal musst du dich entschließen dazu, dich zu freuen. Und zu sagen, jetzt lasse ich mal Arbeit sein, jetzt feiere ich einmal, basta. Es ist nur einmal so schönes Wetter. Heuer fällt der Sommer auf einen Donnerstag. Ja gut, dann mache ich halt am Donnerstag mal eher Schluss. Dieser Sohn wird man durch Geburt. Diener wirst du durch eine Entscheidung. Kannst du dir gern merken. Ein Diener akzeptiert seine Aufgabe und er akzeptiert auch seine Grenzen. Er weiß, er ist nicht der Herr. Und er macht das Beste, was er kann, aber das Ergebnis, das lässt er zum Schluss, überlässt er zum Schluss seinem Herrn. Fertig aus. Und ein Diener, der akzeptiert seine Aufgabe und dient, ohne dass ihm ständig jemand auf die Schulter klopft. Und wenn du sagst, ja, mir klopft nie jemand auf die Schulter. Egal, wo ich bin, ob das im Verein ist, ob das auf der Arbeit ist, ob das in der Gemeinde ist, nie sagt mal jemand, gut gemacht, und klopft dir auf die Schulter. Du, ich sag dir mal eins, es wird einer kommen, der dir auf die Schulter klopft und sagt, gut gemacht. Denn das Problem ist ja alt. Es gibt es ja schon immer, dass Leute Gutes tun und nicht beachtet werden. Paulus sagt dazu was. Im Kolosserbrief Kapitel 3, 22 bis 25, da sagt er, arbeitet von Herzen wie für den Herrn, denn ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe bekommt. Ihr habt eine lustige Geschichte gehört. Ein Mann stirbt und kommt ans Himmelstor. Petrus öffnet und sagt Hallo und er geleitet ihn zu seinem ewigen Haus. Und der Mann steht da und sagt, was ist denn das für eine Hütte? Ihr habt gedacht, wir kriegen hier alle eine Villa. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich meine, Haus, das ist eine Hütte hier. Und Petrus sagt, ja du, wir arbeiten hier mit dem, was du hochschickst. Wir arbeiten mit dem, was du hochschickst. Jesus sagt es übrigens, ganz am Ende der Bibel sagt er, ich komme und mein Lohn mit mir, ich werde jedem geben nach seinen Werken. Nach seinen Werken. Wir werden alle eines Tages mal vor dem Richterstuhl Christi auftauchen. Der Richterstuhl Christi ist jetzt nicht der Stuhl, auf dem der Richter sitzt, der über Verdammnis und Herrlichkeit entscheidet, sondern es ist der Bema-Sitz des Schiedsrichters. Es ist wie in einer Olympiade. Jeder läuft, jeder tut, was er kann, so gut wie er es kann, und dann wird er ausgezeichnet. Na, auf dem Treppchen steht dann der erste Platz, der zweite Platz, der dritte Platz, und der Schiedsrichter, der verkündet es. Und das ist das Bild hier. Jesus ist der Schiedsrichter, der dich nach deinen Werken auszeichnet. Kriegst dann eine Medaille umgehängt. Nummer 4.537. Oder es geht höher hinauf. Ich weiß es nicht. Nur eines steht fest, der Herr wird uns vergelten nach unseren Werken. Der Herr sieht, was wir tun und er sieht auch, was wir nicht tun. Und er vergilt uns dann nach unseren Werken. Also, wenn dich jetzt niemand sieht, wisse, er sieht dich sehr wohl jemand. Derjenige, auf den es ankommt, der sieht dich. Denn jedes auf die Schulter klopfen von Menschen, weißt du, das ist vergänglich, das ist nur menschlich, das ist zeitlich. Aber das, was du vom Herrn bekommen hast, das ist ewig. Und Jesus sagt, leider, manche, die bauen auf diese Grundlage, auf ihr christliches Leben, nicht Gold, Silber, edle Steine, sondern die bauen Holz, Heu, Stroh. Das ist alles sehr vergänglich. Dann kommt der göttliche Flammenwerfer, wird draufgehalten und vieles wird dann verbrannt. Und Paulus sagt, die Leute, die Holz, Heu, Stroh gebaut haben, das, was sie gemacht haben, das wird verbrennen. Aber sie selbst werden gerettet werden. Doch so wie durchs Feuer. Stell dir mal vor, ein Feuer bricht aus in deinem Haus und du musst aus dem Fenster hechten und alles, was in diesem Haus ist, ist verloren, ist alles weg, alles weg, alles weg. Nichts mehr da, nur du. Das kann passieren. Oder du kannst in ein Haus gehen, in dem Gold, Silber und edle Steine sind. Ist es aus edlen Steinen gebaut? Die Einfahrt mit Porphyr, ja, die Veranda mit Marmor und so weiter und so fort. Oder halt so hergestellt oder so aufbereitet, wie dir das gefällt, wie dir das nutzt und so. Liegt also ganz bei dir, wie du das gestaltest. Du hast es jetzt in der Hand, wie deine Ewigkeit aussieht. Wir werden in der Ewigkeit nämlich nicht nach dem Hofbräuhaus in München sehnen, so wie der Münchner im Himmel, der vor lauter Hosianna-Sorge keine Lust mehr hatte. Der Himmel sieht nicht so aus. Im Himmel wird es immer noch Nationen geben. Es wird was zu tun geben für uns. Wir werden herrschen in einer einen oder anderen Form. Wird also sehr, sehr interessant sein. Es wird eine größere Ähnlichkeit mit unserem irdischen Leben haben, als du möglicherweise denkst. Nur eben in Herrlichkeit, mit freigeschalteten Levels, ja, mit Fähigkeiten, Superfähigkeiten, die du jetzt noch nicht hast, nur erahnen kannst. Und wie du da abschneidest und wie du da vom Herrn stehst und wie laut die Leute klatschen, das liegt dann mehr oder weniger bei dir. Mir persönlich kommt es nur auf eines Klatschen an, nämlich das Klatschen vom Herrn, Halleluja. Aber das wäre mir dann schon wichtig. Amen. Im 1. Samuel Kapitel 17 begegnet uns David. David war zu dem Zeitpunkt ein ganz junger Mann. Er war bei den Kleinviehherden und er hat dort sich bewährt. Er hat mit seiner Schleuder Löwe und Bär abgewehrt. Wahrscheinlich hat er auch ein Schwert in die Hand genommen, denn er sagt, er hat den Löwen bei seinem Bart gepackt. Da brauchst du ziemliche Nerven dafür. Und dann hat er ihn also getötet. Ich würde mal sagen, das ist ein ziemlich heftiger Problemlöser. Also wenn du ein Kleinvieh bist, wenn du ein Schaf bist oder eine Ziege und es kommt ein Löwe und es kommt einer, der die Bedrohung für dich ausschaltet, dann ist es gut. Sagen wir mal Amen. Also ist richtig gut. Er hat sich profiliert. Nicht nur Löwen hat er besiegt, sondern auch Bären. Wow, also bemerkenswert. Ich persönlich reiß mich überhaupt nicht drum, mich mit Löwen oder Bären anzulegen. Also normale Leute sind schon manchmal schwierig genug. Normale Leute. Gut, und jetzt passiert was. Die anderen, die Großen, seine Brüder, die durften schon mit ins Militär. Und die sind also eingezogen worden von Saul und die stehen jetzt also im Terebintental den Philistern gegenüber. Und was sagt der Papa? Der sagt, du Bub, nimm dir den Proviantleiterwagen hier und dann zieh den runter zu deinen Brüdern und gib denen Proviant und bestech auch gleich noch ihren Vorgesetzten mit ein bisschen Weichkäse und mit ein bisschen Korn und so Zeugs, damit er gut ist zu denen. Sehr geschäftstüchtig, der Mann Isai. Und was macht unser David? Er hätte sich hinstellen können und hätte sagen können, ey Alter, schick einen Diener oder geh selber. Und dann hätte er sich verduften können. Er hätte sagen können, für diese Aufgabe bin ich überqualifiziert. Ich bin einer, der mit Löwen und Bären umgeht und du willst, dass ich einen Leiterwagen ziehe? Das ist unter meiner Würde. Hat er aber nicht gemacht. Er war sich für die Arbeit nicht zu schade. Hat den Leiterwagen genommen und hat ihn runtergewackelt zu seinen Brüdern. Er hat gedient. Er hat selbstlos gedient. Seine Brüder waren da nicht begeistert, dass er aufgetaucht ist. Die haben ihn angeschnauzt, vor allem der Älteste. Der hat gesagt, was willst denn du hier? Du willst ja nur der Schlacht zuschauen. Hau ab, geh wieder zurück zu den Schafen, wo du hingehörst. Aber David hat sich umgedreht und hat so getan, als hätte er es nicht gehört. Ich gebe zu, das ist manchmal wirklich schwierig. Manchmal sagen Leute Dinge und du willst darauf reagieren und manchmal reagierst du darauf und es ist dann suboptimal. David hat es hier richtig gemacht. Der hat die Klappe gehalten, hat gelächelt und hat sich weggedreht. Aber, die Willigkeit, selbstlos zu dienen, seinen undankbaren Brüdern zu dienen, denen Proviant zu geben, obwohl sie alte Stinker waren, hat ihn an die richtige Position gebracht, hat ihn vor Goliath gebracht. Und wir wissen, was passiert ist. Es kam der Moment, an dem sie ihn vor Goliath haben treten lassen und er hat Goliath besiegt. Sein Moment, sich zu profilieren, zu zeigen, dass er wirklich überqualifiziert ist fürs Leiterwagenziehen. Dieser Moment kam und Gott hat diesen Moment herbeigeführt. Er hat in einer niedrigen Aufgabe gut gedient und plötzlich, von einem Moment auf den anderen, ist er zu nationaler Größe aufgestiegen, wurde zu einem nationalen Held, von dem wir bis heute reden, 3000 Jahre später. Wenn David nicht gedient hätte, nichts gesagt hätte, okay, ich ziehe diesen Leiterwagen, ich habe keine Lust, ich fühle mich im Moment wie eine Weintraube, die hier zerquetscht wird, ist halt jetzt so, und dann gemacht hat, was zu tun war, was der Vater ihm aufgetragen hat, wenn er das nicht gemacht hätte, wäre er dem Goliath nicht begegnet und er wäre nicht berühmt geworden, seine Fähigkeiten und so weiter hätten sich nicht entfalten können, er wäre nie der größte König aller Zeiten geworden für Israel, wäre alles nicht passiert, wenn er nicht gedient hätte. Noch einer. Kaum war nämlich im 1. Samuel Kapitel 18 Goliath tot, ist der Thronfolger aufgestanden, der Sohn des Königs Saul, nämlich Jonathan. und hat den David lieb gewonnen. Er hat sich gedacht, wow, was ist das für einer, den will ich zum Freund haben. Der Thronerbe hat gesagt, der ist es, der hat es mehr drauf als ich. Wenn der mal den Thron besteigt, habe ich nichts dagegen, sagt der Thronerbe. Und wisst ihr, was er dann macht? Er lässt nicht einfach nur bei lobenden Worten oder so, sondern er nimmt sein Obergewand und zieht es dem David an. David hat nur dieses Hirtengewand, ihr wisst schon, das stinkt noch ein wenig nach Hirtendienst. Nicht besonders gut, kein besonders gutes Aroma. Jetzt kriegt er das Gewand von Jonathan angezogen, du, das duftet nach dieses Wohlriechen, nach königlichem Parfum. Und es ist nicht alles. Er kriegt dann auch noch Pfeil und Bogen von dem und auch sogar sein Schwert. Und zum Schluss steht David da und er sieht aus wie der Thronerbe. Und der Thronerbe, vielleicht hat er ja Davids Schafskleider angezogen. Er hat jetzt einen mächtigen Fürsprecher beim Hof, unser David. Und Jonathan dient David selbstlos. Sag mal selbstlos. Denn du, genau genommen ist David die Konkurrenz von Jonathan als Thronerbe. Du, wenn du mal nationaler Held bist, wenn du der größte Problemlöser im ganzen Land bist und alle dich besingen und alle dir zujubeln, ne, dann kannst du schon mal neidisch werden. Aber der hatte nicht den Geist des Kain wie sein Vater, das hatte der nicht. Sondern er hat selbstlos gedient und den David unterstützt, wo er nur konnte. Er hat seinen eigenen Kopf hingehalten für den David, das ist wunderbar. Und jetzt kannst du natürlich sagen, ja, aber dieser Jonathan, der ist doch nicht von Gott belohnt worden. Der ist doch jung gestorben. Ja, sehr traurig. Er ist dann nicht David mit in die Verbannung gefolgt. Er ist beim König geblieben und hat den König beruhigt und hat versucht, den König davon abzuhalten, dem David nachzulaufen und den zu massakrieren. Als der König Saul so einen Hass bekommen hat auf den David, dass er ihn gejagt hat, dass er ihn verfolgen hat lassen. Von der Polizei, vom Geheimdienst und so. Furchtbare Sache. Jonathan blieb daheim und hat immer versucht zu bremsen. Es ist gut, wenn du Bremser hast, wenn jemand dir schaden will und es gibt in der Behörde einen, der bremst, der die Bösen bremst, ist gut, Amen. Aber eines Tages kam es, wie es kommen muss und Saul ist in der Schlacht gefallen und sein Sohn Jonathan auch. Und es sieht so aus, als hätte Jonathan keinen Lohn bekommen für seine gute Tat, für seine Selbstlosigkeit seinem Freund David gegenüber. Aber, sag mal aber. Aber das hat der Herr sich gemerkt. Und hat einen Generationensegen gegeben. Denn Jonathan ist von David, als er dann König war, nicht mehr belohnt worden. Konnte nicht mehr belohnt werden, denn er war ja tot. Aber sein Sohn Mephibosheth, der auch noch gelähmt war an den Beinen, über den hat David sich erbarmt und hat Mephibosheth so gut behandelt, als wäre Mephibosheth Jonathan. Er hat ihm Gutes getan um Jonathans Willen. So wie Gott uns Gutes tut um Christi Willen, so hat David Mephibosheth Gutes getan um Jonathans Willen. Also, wenn du aus irgendeinem Grund nicht voll auf deine Kosten kommst, wenn du irgendwie doch kurz geschlossen wirst und vielleicht sogar vor der Zeit stirbst, dann nimmt der Herr eben deinen Segen und gibt ihn deinen Kindern. Und das sollte dich auch irgendwo auf irgendeiner Ebene freuen. Amen. Wisst ihr, Adam ging her und hat seiner Eitelkeit gefrönt. Ja? Er hat seine Eitelkeiten bedient. Er hat sich etwas genommen, was ihm nicht gehört hat, nämlich die Frucht Gottes vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Die hat nicht ihm gehört, die hat Gott gehört. Hat er sich einfach trotzdem genommen. So, Alter, mir egal, was du willst, ich nehme das jetzt, fertig. Und er hat seinen Thron verloren. Er wurde aus Eden rausgeworfen. Eine üble Sache, eine wirklich üble Sache. Bei Jesus war es ganz anders. Jesus hat das, was er gehabt hat, nämlich seine Göttlichkeit im Himmel gelassen. Er hat sie abgelegt und hat Knechtsgestalt angenommen. Philipper Kapitel 2, Vers 7. Jesus hat Knechtsgestalt angenommen, indem er in Gestalt eines Menschen geworden ist, mit allen Begrenzungen eines Menschen ein menschliches Leben gelebt hat, um deine und meine Sünden auf sich zu nehmen. Halleluja. Und als er dann in Gethsemane war, hat er gebetet, Herr, ich will nicht ans Kreuz, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Schon Gethsemane bedeutet Ölpresse. Ein Name, der zu uns spricht. Es steckt Öl in der Olive, aber dieses Öl kommt nur raus. Es wird nur dann ein Segen für andere, wenn es ausgequetscht wird. Also wenn diese Frucht ausgequetscht wird, ja, wenn Druck ausgeübt wird, der sie also zermalmt sozusagen. Und Jesus hat gesagt, ich habe hier keine Lust, in die Ölpresse Gottes zu kommen, aber dafür bin ich geboren. Herr, dein Wille geschehe, Vater, dein Wille geschehe, nicht meiner. Und Gott hat es erlaubt, dass er in die Ölpresse kam, dass er stirbt, dass er zerbrochen wird für die Sünden der Menschen. Aber war das alles? War das der Schluss? War das der Schlussstrich? War es das? Gott hat nicht zu ihm gesagt, so, jetzt hast du es, vielen Dank, und hat ihn dann liegen lassen. Nein, nach 3 Tagen hat Gott ihn auferweckt. Und er hat den Mann, der sich von der Ölpresse sozusagen zerquetschen hat lassen, genommen, hat ihn völlig wiederhergestellt und hat ihn auf den Thron Gottes gesetzt. Also die totale Erniedrigung hat zu einer totalen Erhöhung geführt. Was mir zeigt, irgendwie hängt es miteinander zusammen. Wenn du bereit bist, viel und selbstlos zu dienen, dann wird er dich auch viel erhöhen. Nein, der Weg nach oben führt nach unten in diesem Sinn. Amen. Vielleicht lebst du noch ein ziemlich selbstsüchtiges Leben, wenn du es zugibst. Dann ermutige ich dich. Ich gebe dein Leben Jesus und dann folge ihm nach. Sag, Herr, ich bin der Handschuh, du bist die Hand. Führ und leite du mich. Tu du deine Werke durch mich. Wenn du das möchtest, dann bete jetzt mit. Wir beten alle miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Erfülle mich, Herr, und benutze mich. Amen. Und jetzt schau, was passiert. Amen. Gottes Segen.